Nordmetall Standpunkte, der Politik-Podcast der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zum Ergebnis der Tarifrunde 2024 mit Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Dr. Nico Fickinger und Alexander Luko. Das war ja offenbar eine sehr besondere Tarifrunde für Nordmetall, oder?
Das war es in der Tat, eine tatsächlich historische Tarifrunde, denn zum ersten Mal in mehr als 75 Jahren Nordmetall-Geschichte ist ein Pilottarifvertrag hier an der Küste geschlossen worden. Und nicht nur das, zum ersten Mal, ich glaube zum ersten Mal in der Gesamtmetall-Geschichte, soweit ich das überblicken kann, ist der Abschluss auch wirklich in Teamarbeit, sozusagen auf Augenhöhe zwischen zwei Arbeitgeberverbänden gemeinsam geschlossen worden. Also auch das war ein Novum. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, dass wir schon sehr rasch in der vierten Runde dann tatsächlich zu einer Einigung gekommen sind.
Wie entwickelte sich denn das Ganze seit der ersten Runde im September?
Ehrlicherweise relativ zäh, weil natürlich beide Seiten auf ihrem Standpunkt beharrten und ja aus ihrer Sicht auch recht hatten. Wir Arbeitgeber haben schon Mitte September in Hamburg der Gewerkschaft klargemacht, dass die 7% auf 12 Monate schon bei der Aufstellung im Frühsommer zu hoch waren, aber dann natürlich in der Krise erst recht, also dass man da im Grunde auf einem Punkt verharrt hat, der aus der Zeit gefallen war. Wir waren uns einig in der Frage, wie steht die Wirtschaft da, also in der Analyse des Abschwungs. Aber die IG Metall hat natürlich eine andere, vielleicht nicht unbedingt ökonomische Sichtweise auf die Dinge, die aber eben die Stimmung ihrer Mitglieder widerspiegelt. Und die sagten natürlich, die Preise sind nach wie vor hoch, auch wenn die Inflationsrate sich abschwächt. Die Inflationsausgleichsprämie ist weggefallen. Die Leute brauchen auch irgendwo eine Sicherung ihrer Realeinkommen. Die brauchen Geld, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Aus deren Sichtweise ist das auch nachvollziehbar. Insofern standen sich da doch zwei Positionen relativ unversöhnlich gegenüber.
Anfang Oktober ging es dann in Bremen weiter mit einer kleinen Überraschung.
Ja, Überraschung würde ich das vielleicht nicht nennen, aber es ist vielleicht doch Ausdruck des neuen Weges, den wir versucht haben zu beschreiten, auch auf unserer Seite. Wir haben gesehen und glauben daran, dass wenn man eine schnelle Einigung erzielen will, dass man da nicht lange taktieren muss, sondern dass man im Grunde einen Lösungsvorschlag machen muss, auch schon einen Strukturvorschlag machen soll. Wie kann denn eine Lösung für so eine schwierige Tarifrunde aussehen? Und diesen Strukturvorschlag haben wir dann tatsächlich schon in der zweiten Runde vorgelegt, also ein eigenes Lösungspaket mit einer Erhöhung über 3,6% in zwei Staffeln, auszahlbar über 27 Monate. Dazu explizit die Bereitschaft, auch über eine besondere Entgelterhöhung oder Erhöhung der Vergütung für die Auszubildenden zu sprechen, wenn, das war sozusagen auch das Gegengeschäft, wenn die automatische Differenzierung für Unternehmen, die sich in schwieriger Lage befindet, eben auch mindestens erhalten bleibt, wenn nicht sogar ausgeweitet wird. Es gab dann ein weiteres, nennen Sie es Zeichen guten Willens oder vielleicht auch vertrauensbildende Maßnahme. Wir hatten ja das Thema der Freistellungstage. Die Tarifverträge dazu waren nicht gekündigt. Und dennoch haben wir gesagt, wir sind bereit, darüber mit der IG Metall zu sprechen und haben uns dann eben auch geeinigt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen aus Arbeitgeber-Gewerkschaftsvertretern aus Bayern, von der Küste und auch aus Nordrhein-Westfalen. Also da haben wir sogar gezeigt, dass wir nicht nur im Team können, sogar im Trio.
Dann gab es in der dritten Verhandlungsrunde in Kiel ja keinen Durchbruch und die Friedenspflicht endete.
Genau, die Atmosphäre war zwar weiter konstruktiv in Kiel, auch im kleinen Kreis, aber der Durchbruch kam dann erst nach, man muss es auch sagen, fast 120.000 ausgefallenen Arbeitsstunden, also doch massiven Warnstreiks in der berühmten Langen Nacht hier in Hamburg, im Schulterschluss mit den Bayern. Und das war schon ein wirklicher Kraftakt. Wir haben, wie Sie wissen, bis zum frühen Morgen verhandelt. Mehrmals stand es spitz auf Knopf und ganz schon angefangen mit der Frage, können wir eigentlich überhaupt angesichts solcher Zeiten und solcher doch auch bestürzenden Wirtschaftszahlen unser Angebot noch halten. Das haben wir aber gemacht und haben dann einfach in der Nacht sozusagen Thema für Thema versucht abzuarbeiten, bis wir dann am frühen Morgen irgendwann beim Geld gelandet sind und dann ganz früh morgens tatsächlich auch zu Potte gekommen sind.
Mögen Sie die Ergebnisse nochmal zusammenfassen?
Ja, gerne. Also wir haben natürlich zum einen und im Vordergrund stehend die Tarifentgelte erhöht in zwei Stufen, zunächst um 2,0% zum 1. April 2025 und dann nochmal um 3,1% zum 1. April 2026. bei einer Gesamtlaufzeit von 25 Monaten, also bis zum 31. Oktober 2026. Dazu kommt eine Einmalzahlung für alle Beschäftigten in Höhe von 600 Euro im Februar 2025, die wenigen Unternehmen, denen es vielleicht im Moment noch gut geht, auch auf Dezember 2024 vorziehen können. Für die Azubis haben wir ganz besonders in die Tasche gegriffen sozusagen. Wir haben die Ausbildungsvergütung um 140 Euro pro Monat schon ab 1. Januar 2025 erhöht und dann ähnlich wie bei den anderen Beschäftigten eine Weitererhöhung um 3,1% zum 1. April 2026 draufgelegt. Außerdem haben wir die automatische Differenzierung für Betriebe in wirtschaftlich schwieriger Lage fortgeführt. Wir haben sie auch mit einem größeren Volumen ausgestattet. Das war uns arbeitgeberseitig sehr wichtig. Und wir haben, wie eben schon beschrieben, diese Wahloption Geld für freie Tage bei Eltern, bei Pflegenden und für Teilzeitbeschäftigte ausgeweitet und gleichzeitig auch mehr Kompensationsmöglichkeiten für die Betriebe geschaffen.
Jetzt könnte man ja als Unternehmer aus einer Branche, die momentan besonders krisengebeutelt ist, und davon gibt es ja einige, auf die Idee kommen zu sagen, warum denn eigentlich überhaupt Erhöhungen, obwohl die Industrie doch in dieser Rezession steckt?
Das ist eine gute Frage, die wir tatsächlich auch arbeitgeberseitig sehr ernsthaft diskutiert haben. Am Ende glauben wir, dass wir als Tarifparteien sowas wie ein Stabilitätsanker sein müssen und auch dafür sorgen müssen, dass das Ganze nicht in Fatalismus umschlägt, sondern dass auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Glauben behalten, dass wir die Probleme lösen können und dass wir Tarifbedingungen gestalten können. Insofern war das sicherlich ein Zeichen auch der Wertschätzung für unsere Belegschaften, die ja auch an vielen Dingen keine Schuld tragen, so wie wir es ja auch während der Pandemie gemacht haben, auch da Erhöhungen gezahlt haben. Aber das haben wir auch klar kommuniziert, das, was wir jetzt gezahlt haben und zahlen werden, liegt wirklich an der Obergrenze des Möglichen, was in dieser schweren Lage und Krise noch verkraftbar ist.
Gilt das mit dem Zeichen der Wertschätzung auch für die überproportionale Erhöhung bei den Azubis?
Da sehen wir schon, dass wir in einem wirklich harten Wettbewerb mit anderen Branchen stehen. Wir haben auch im Auge, dass es natürlich immer eine Versuchung auch gibt für junge Menschen, die sich fragen, warum soll ich jetzt 3 Jahre in eine Ausbildung investieren, wenn ich vielleicht kurzfristig mit Hilfsjobs im Mindestlohnsektor erstmal mehr verdienen kann. Da wollten wir ein Zeichen setzen, dass es wichtig ist, sich auszubilden, dass es wichtig ist, die Basis zu legen, um später auf eigenen Füßen, auf eigenen Beinen stehen zu können. Und wir haben gemeinsam mit der IG Metall eben auch versucht, einen Anreiz zu setzen, dass noch mehr junge Frauen und Männer ihre Ausbildung in der M&E-Industrie beginnen und dass diese Branche dadurch noch attraktiver wird für den Nachwuchs.
Was verbirgt sich denn jetzt im Detail hinter diesem etwas sperrigen Begriff automatische Differenzierung?
Der Begriff ist in der Tat sperrig, die Regelung, die dahinter liegt, auch ein wenig. Man kann es vielleicht so erklären, wenn ein Unternehmen eine Nettoumsatzrendite von 2,3% oder weniger hat, dann kann es bestimmte Sonderzahlungen zunächst verschieben und dann am Ende auch aussetzen. Und diese Sonderzahlung, ursprünglich der sogenannte T-Zug B, die haben wir jetzt getauscht in das sogenannte Transformationsgeld. Das heißt, dadurch haben wir noch ein etwas höheres Volumen, was die Firmen eben streichen können, wenn sie sich in einer wirklich schlechten Situation befinden, wenn sie also kaum Rendite machen. Und die Betriebe, denen es so schlecht geht, die haben dadurch eben die Chance, neben dem Jahr 2024, für das wir keine weiteren Belastungen vereinbart haben, eben auch für das Jahr 2025, was nach allgemeiner Einschätzung ein äußerst schwieriges Jahr werden wird mit zunehmenden Entlassungen, Beschäftigungsabbau, auch da ihre Belastungen dicht bei Null zu halten.
Nochmal zum Stichwort Freistellungstage. Wen betreffen die denn nun?
Und da geht es vor allem um Eltern und Pflegende bei den Eltern, also Beschäftigten mit Kindern, die können künftig auch dann von der Regelung Gebrauch machen, wenn die Kinder bis 12 Jahre alt ist. Das war bisher nur bis 8 Jahre möglich und sie können es jetzt insgesamt 5-mal machen, also deutlich häufiger als bisher. Und natürlich sind jetzt auch Teilzeitbeschäftigte einbezogen in diese Wahloption, Geld gegen freie Tage zu tauschen. Auf der anderen Seite haben wir eben eine Vielzahl von Optionen für die Betriebe vereinbaren können, immer im Rahmen von freiwilligen Betriebsvereinbarungen, also wenn der Betriebsrat mitspielt. Zum Beispiel, dass man im Fall von Beschäftigungsproblemen eben auch diese Freistellungstage verpflichtend anordnen kann. Das heißt also, dass die Leute dann die freien Tage nehmen müssen, das Geld nicht bekommen. Das ist aus unserer Sicht auch ein Beitrag zur Beschäftigungssicherung in schwierigen Zeiten.
Mittlerweile haben ja alle deutschen Metall- und Elektroindustrieregionen den Küstenabschluss übernommen. Ist das ganz im Geiste des positiven nationalen Presseechos auf diesen Piloten geschehen?
Ja, das würde ich so interpretieren. Es waren ja auch alle dabei in der sogenannten langen Nacht. Wir haben auch immer in der Nacht mit allen anderen Regionen, mit allen anderen Verbänden entsprechend diskutiert und das Ergebnis dann ja auch sehr einhellig beschlossen. Und insofern passt das gut in die Zeit, dass jetzt sozusagen der Sack zugemacht ist. Wir haben gezeigt, dass wir den Willen zur Einigung hatten, dass wir auch die Fähigkeit zum Kompromiss haben und dass wir hier in wirklich schwieriger Zeit einen verantwortlichen Abschluss gefunden haben, der beiden Seiten nützt. Wie wir immer gesagt haben, wir haben gezeigt, dass wir nicht ampeln, sondern dass wir Einigung können und dass das eben auch ein Signal ist in krisenhaften Zeiten, dass wir als Tarifvertragsparteien unseren Auftrag, unser Mandat, das uns das Grundgesetz verliehen hat, eben auch ernst nehmen und dafür sorgen, dass es fair und ordentlich zugeht am Arbeitsmarkt. Und wir hoffen eben, dass sich daran auch die Berliner Politik und die Politik in den Ländern ein Beispiel nimmt, da wo Positionen auseinanderliegen, aufeinander zuzugehen, dem anderen zuzuhören und am Ende Kompromisse zu finden, mit denen beide Seiten gut leben können.
Warum war Ihnen und den Unternehmen die lange Laufzeit von 25 Monaten so wichtig?
Die ist wichtig, einfach um Planungssicherheit zu geben. Natürlich ist es immer schwierig, in die Zukunft zu schauen. Keiner weiß genau, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Allerdings, das hatte ich ja eben schon angedeutet, sind wir relativ überzeugt davon, dass das Jahr 2025 schwierig wird, dass wir vor allem in 2026, wenn überhaupt, wieder eine Besserung erleben. Deswegen wollten wir das Jahr unbedingt mit einschließen und eben das Signal an beide Seiten geben, dass bei so viel, man möchte das Wort Front nicht nennen in diesen kriegerischen Zeiten, aber doch bei an so vielen Fronten müssen sich nun die Firmen auch bewähren und beweisen, dass zumindest von der Seite der Lohnpolitik her Ruhe ist, dass Verlässlichkeit und Berechenbarkeit da ist. Und das dient ja nicht nur den Firmen, die jetzt wissen, was auf sie zukommt über 25 Monate, sondern eben auch den Beschäftigten, die wissen, dass ihre Reallöhne nach Maßgabe der Dinge gesichert sind und die damit dann auch planen können.
Das war der Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, Dr. Nico Fickinger, in seinem Podcast vom November 2024. Ich danke für das Interesse. Tschüss, sagt Alexander Luko.